Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit der Nummer 260. Diese 260 bedeutet, dass ich anmoderieren darf und ich sitze auch ganz allein hier im Studio in Köln. Mutter, Seelen und auch Backseelen allein, weil der Kollege...
Aber das geschieht dir endlich mal recht.
Der Kollege, der sich da gerade einmischt, der sitzt in Garmisch, guckt zum Fenster raus, sieht den Schnee treiben zu.
Ja, und 20 Zentimeter schätze ich, dass wir dann neue Schnee haben.
Und möchte Sie jetzt auch begrüßen.
Ja, ich begrüße alle, die uns zuhören. Und hier in Garmisch ist die Weltmeisterschaft nun vorbei. Und ich glaube, wenn ich nachher mal in die Stadt gehe, da wird es ein bisschen ruhiger sein. Die ist gut gelaufen und es war viel, viel Volk hier in Garmisch. Und ich glaube, es hat ja doch einen ganz guten Eindruck gemacht, auch wenn die Medaillen für Deutschland etwas karg ausgefallen sind.
Na, das muss ja nicht sein.
Begrüßt habe ich, ne? Ja, doch.
Ja. Er hat Urlaub, Sie merken es also zu Hause, dass es irgendwo eine etwas entspannte Situation ist.
Ja, ist schon eine tolle Sache hier mit Skype und so weiter. Du sitzt einfach hier und ich höre dich ja im Ohr drin. Und das hätten wir vor 20 Jahren nicht gedacht. Da müsste eigentlich ein Ü-Wagen vor der Tür stehen.
Ja, so war das.
So war das.
Aber wir haben, ich glaube, schon vor 10, 12 Jahren, während der CeBIT, die ja morgen in zwei Wochen beginnt, haben wir schon gesagt, alles wird digital.
Ja,
und
ja,
das war damals noch gar nicht so zu sehen. Mittlerweile ist das analoge Fernsehen bis auf ein paar ganz kleine Inseln in Deutschland komplett abgeschaltet und nur noch digital, also DVB-T. In Garmisch habt ihr noch Analoges, oder?
Ich habe gestern Digitales geguckt.
Ah ja, gut.
Also das ist nur die Freien sind da nicht drauf. Wundert mich, RTL und Sat.1 und so weiter. Aber die Öffentlich-Rechtlichen sind bei DVB-T zu empfangen.
Ja.
Das ist ganz gut sogar.
DVB-T und im Radio gibt es eine ähnliche Entwicklung. Auch das Radio wird irgendwann einmal, auch wenn die Entwicklung schon sehr, sehr lange läuft, wird irgendwann einmal digital werden. Und das steht unter dem Begriff DAB bzw. DAB Plus. Und um da mal zu hören, was letzte Woche passiert ist, letzte Woche Dienstag, haben wir einen Spezialisten dazu geschaltet, und zwar Herrn Ralf Reynolds. Er ist Regionaldirektor Zentraleuropa bei der Firma Pure. Schönen guten Tag, Herr Reynolds.
Hallo.
Herr Reynolds, Hallo. Was ist denn geschehen vergangene Woche Dienstag?
Ja, ein lang erwarteter Punkt, der auch schon seit längerem in Vorbereitung war. Man hat sich darauf geeinigt, soweit private sowie auch öffentlich-rechtliche, einen nationalen Multiplex zu bestreiten. Und dieser soll, soweit uns jetzt vorliegt, am 1. August eingeschaltet werden. National bedeutet, dass man das so weit ausbauen wird, dass man von Flensburg bis Garmisch, Herr Beck, auch da hören wird. Das heißt, man kann dann mit dem Auto bis Flensburg fahren und braucht gar nicht mehr umzuschalten. Das heißt, man hört einen Sender komplett durch, national. Mhm. Das, was wir bisher hatten, war immer regional. Mhm. Das heißt, man hatte bayernweit oder hessenweit oder nordrhein-westfalenweit zwar Stationen und dann auch nur Stationen, die eigentlich schon im UKW gesendet wurden. Das heißt, der große Mehrwert, jetzt ein DAB-Gerät zu erwerben, lag da nicht vor. Das hat man jetzt sich darauf geeinigt, natürlich nur neue Stationen zu bringen, neuen Content, neue Informationen, neue Formate auch zu bringen. Dann auch zweitens gleich mit einer erhöhten Leistung. Das heißt, damals, die letzten paar Jahre, DAB ist ja mit einer reduzierten Leistung leider gesendet worden.
Auch heute noch.
Auch leider heute noch. Das wird sich aber auch die nächsten Jahre dann ändern. Da hat man sich auch drauf geeinigt. Und hier wird man jetzt mit 10 kW bzw. 6 kW ausstrahlen. Das langt vollkommen, dass man also einen hervorragenden Empfang auch indoor haben wird.
Was ist denn jetzt der Mehrwert? Gut, der UKW-Band wird frei. Das ist für mich noch kein Mehrwert. Ich muss ein neues Radio kaufen. Das ist natürlich schön für die Wirtschaft. Und die Frequenzen, das ist ja bei 142 bis 330 MHz, glaube ich, das, was da frei geworden ist, als das analoge Fernsehen weggefallen ist. Und jetzt kann ich digital übertragen. Was kann ich alles übertragen? Welche Möglichkeiten habe ich jetzt zusätzlich zu Musik oder Gesprächen, Zusatzinformationen zu übertragen?
Also die Technik läuft ja weiter. Das heißt, tagtäglich gibt es ja Errungenschaften und Verbesserungen. Und im UKW, da stehen wir schon seit langem fest und können einfach nicht mehr Qualität oder keine Zusatzinformationen mehr senden, weil diese Technologie einfach ausgereizt ist. Da kann man einfach nicht mehr machen. Und man hat es in vielen Alltagssituationen gemerkt, von Digitalkameras oder Handys oder selbst der Fernseher ist digital und flach geworden. Und ja, wir senden immer noch im analogen Bereich bei DAB und da wird es halt jetzt auch mal Zeit, die technologischen Fortschritte auch in diesem Medium zu implementieren. Und da gibt es halt einen weltweiten Standard, der nennt sich Digital Audio Broadcast, also DAB, der auch übrigens schon ein weltweiter Standard ist, das heißt England, Dänemark, Schweiz, Australien, erfolgreich eingeführt. Und da kann man dann auch jetzt schon sehen, was man alles in diesem digitalen Medium mitsenden kann. Man kann zum Beispiel EKB, EPG, Programminformationen zuschicken.
Wie beim Fernsehen auch.
Ja. Genau, richtig. Dass man übrigens beim UKW gar nicht so einfach sich besorgen kann, was sendet der Sender heute Abend oder morgen um 20 Uhr. Das kann man gleich mitsenden, man kann gleich sehen, man kommt zu einer Lieblingssendung. Es gibt auch Geräte, die kann man dann auch gleich programmieren. Man kann sie auch digital aufzeichnen, wenn es dann so möglich ist. Zusatzinformationen werden mitgesendet, zum Beispiel Begleitprogramminformationen, Bilder kann man mittlerweile über Broadcast schicken oder mit Hybridgeräten kann man dieses natürlich auch rückwirkend auch über Internet dann ranziehen. Man hat die Möglichkeit, Stationen live zu hören, aber auch live wieder zurückzuspulen. Das heißt, in so einem quasi Timeshift-Verfahren, wir nennen das Revue, da gibt es halt die Möglichkeit dazu und. Und letztendlich auch, wir hatten kein Navigationsgerät zu Hause und auch da sind die technologischen Möglichkeiten am Ende. Und mit DAB kommt TPEG und dann hat man eine erweiterte Navigationsmöglichkeit und viele, auch die Automobilindustrie, wartet darauf, dass dieses jetzt endlich kommt.
Nun hatten wir viele von diesen Dingen in dem alten DAB, was ja hin und her und ruck und zuck und ich weiß nicht, was da alles passiert ist. Gab es den Herrn Müller-Römer, glaube ich, so hieß der, vom Bayerischen Rundfunk, das war dann Mr. DAB und es ging nicht vorwärts und es war ein Hick und ein Hack. Dann fehlten die Gelder für die Mehrwertdienste auch zu machen und ist das jetzt alles gelöst?
Soweit schon, ja. Es ist halt ein medienpolitisches Großding gewesen. Man hat die RC06, also 2006 in Genf gehabt, wo sich Europa komplett darauf geeinigt hat, wie man die Frequenzen verteilt, wie man dieses alles umlegt, was die Zukunft sein wird für die nächsten 20 Jahre. Da war der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich stark dran beteiligt, hat sich auch letztendlich die letzten 4 Jahre bemüht, auch dieses Medien politisch-technisch auch hier in Deutschland umzusetzen und untereinander aufzuteilen. Das hat man jetzt gemacht. Jetzt gab es natürlich noch einen Haken, dass die KEF, das ist also die Finanzierung, die letztendlich die Gelder, die GEZ den Öffentlich-Rechtlichen auch zugibt, hat das ein bisschen an kleinen Eckpunkten gesetzt, wie zum Beispiel, dass die Privaten auf dem nationalen Multiplex dabei sein sollen. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis man sich darauf geeinigt hat, da die Öffentlich-Rechtlichen und die Privaten so in der Art noch nie zusammengearbeitet haben. Man hat aber einen Weg gefunden. Und dementsprechend war halt letzte Woche dann die große Mitteilung.
Herr Reynolds, wie sieht's denn mit den Endgeräten aus? Bei der Firma Pure, bei der Sie ja beschäftigt sind, da Sie vertreiben ja diese Endgeräte. Werden die auch von Ihnen gefertigt und kauften denn Leute schon solche Geräte?
Also es ist nicht so, dass das kein Medium ist, was der Konsument nicht annimmt. Im Gegenteil, wir sind erst sehr erfolgreich in den Ländern, wo auch die Radiosender dafür Werbung machen und dieses auch dementsprechend dem Konsumenten mitteilen. Siehe jetzt die Schweiz, England oder bleiben wir mal bei Deutschland. Der Bayerische Rundfunk und auch die privaten Stationen, die in Bayern tätig sind, bewerben dieses Medium. Und zwar bewerben sie es natürlich nicht auf dem digitalen Medium, sondern sie bewerben es auf ihren analogen Welten und sprechen dort die Kunden an und erklären den Kunden aber auch, worum es hier geht. Und dass es auch ein Medium ist, was die Zukunft uns bringen wird. Und begleitet das natürlich auch im Fernsehen mit Aufklärungsinformationen und so weiter. Und da verkaufen wir sehr gut. Die Kunden nehmen die Geräte gerne an. Man hat ja nicht nur jetzt, sagen wir mal, ein neues Gerät, sondern man spart ja auch Strom damit. Ja? Das heißt, die Geräte haben nur noch ein Fünftel oder ein Zehntel der Stromkapazitäten, die die alten Radios im Schlafzimmer oder in der Küche verbrauchen. Dann gleichzeitig hat man einen besseren Klang. Man hat Zusatzinformationen, die mitgesendet werden. Mittlerweile gibt es schon Geräte, die auch ein Farbdisplay haben, sodass man auf seinen Mediaserver zugreifen kann. Man kriegt Informationen auch von DAB per Bilder oder Zusatzinformationen als Lauftext mitgesendet. Alles das gibt es heute schon. Und der Kunde hört übrigens in Deutschland gerne Radio und kauft auch gerne neue Geräte, wenn er das weiß.
Also, aber ich habe da noch eine Frage, und zwar: Ist nicht der größte Feind von dem neuen DAB das Internet overall mit seinen Flatrates? Denn ich kann alle Radiosender quasi hier per Internet empfangen.
Das ist richtig. Wir bieten über unser eigenes Portal auch über 16.000 Radiosender an. Aber ja, wir haben festgestellt, dass der Kunde es gerne hat, die Möglichkeit, auf diese Geräte oder auf diese Stationen zuzugreifen, aber nicht, dass er dieses alltäglich als alltägliches Medium benutzt. Ganz im Gegenteil, sondern was bringt mir das, wenn ich einen New Yorker Sender höre, der mir sagt, dass die Brooklyn Bridge heute Nachmittag gesperrt ist? Bringt mir gar nichts, sondern wenn, dann brauche ich einen regionalen Radiosender, der mir zum Beispiel erklärt, wie ich zum Beispiel heute Abend heimfahren muss, weil irgendwelche Baustellen oder Sperrungen da sind. Das heißt regional. Kunden hören in der Regel 3 bis 4 Stationen regional. Aber warum nicht mal einen Samba-Sender hören abends zur Unterhaltung?
Ja, gut.
Also ein Begleitmedium, die Möglichkeit, mal sowas zu hören, ist ganz okay, aber es wird nicht regulär rund um die Uhr benutzt.
Herr Reynolds, wir stehen also vor einer wirklichen Umwälzung in unserem Radiobereich. UKW wird irgendwann abgeschaltet, vielleicht 2015, vielleicht auch später. Aber auf jeden Fall gibt es Hybridgeräte, die sowohl unser altes UKW empfangen können, wie auch DAB und DAB Plus. Schönen Dank für diesen Blick in die Zukunft, da kommt was auf uns zu, aber schön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ein Jahr hat 365 Tage. Das war das Erste, woran ich dachte, als ich gelesen habe, im Microsoft Office 365.
Kann auch 366 sein.
Ab und zu mal ja, das stimmt. Also in fast 25% aller Fälle könnte es so sein.
Aber ja,
ich glaube, wir haben hier einen Spezialisten sitzen, der uns das sagen kann. Heinz Schmitz, was heißt denn das eigentlich?
Na, nimm mal einen Taschenrechner und rechne mal 7 mal 24, da kommst du auf 365. Denn die Aussage davon, es geht also um dieses Office-Paket, das übers Netz zu kriegen ist, als Software as a Service, hieß es früher, heute heißt Cloud Computing. Und der soll 7 Tage in der Woche 24 Stunden verfügbar sein. Also 365 Stunden in der Woche.
Das sind 168. Hast du mal multipliziert? 7 mal 24?
Ja, das meine ich aber auch. 70, 140, 4 mal 7 ist 28, ja.
Was haben die mir denn da erzählt?
Wer hat dir das erzählt? Die Leute von Microsoft? Ah ja, jetzt verstehe ich auch, warum es so viele Fehler im Betriebssystem gibt.
Ja.
Also gut, lassen wir dieses Mysterium gelten, aber sprechen wir mal über dieses Microsoft Office 365, egal was es bedeutet. Was ist das?
Gut, das ist also ein Cloud-Service, den Microsoft jetzt anbietet, zurzeit noch in der Beta-Phase. Da sind eben die berüchtigten Office-Pakete drin, da ist also Word, Excel, die Präsentation, also PowerPoint drin, Outlook ist drin als Online-Version. Und es ist dieses Link drin, früher hieß das mal Live Meeting, das ist also eine Collaboration Software mit Direct Messenger und so direkte Kommunikation eben. Das Ganze wird eben von Microsoft oder von Partnern angeboten, ist gedacht für Unternehmen, kleinere Unternehmen, und es ist anders als alle anderen Microsoft Produkte bisher, es ist ein Mietmodell. Man kann es also pro Arbeitsplatz mieten. Das kostet also netto 5,25 Euro für kleinere Firmen pro Monat. Das ist also relativ teuer.
Pro Maschine?
Pro User.
Mhm.
Das ist von der Maschine unabhängig, ist für den User. Das ist ja egal, auf welcher Maschine er ist. Denn das Ganze wird über einen Browser gesteuert.
Mhm.
Und da ist auch der Browser ziemlich egal. Es geht natürlich der Internet Explorer, der Firefox geht und Safari geht. Das heißt, man kann also auf dem Mac weiterarbeiten, wenn man möchte. Oder man kann auf dem Smartphone, auf dem iPad oder sonst was damit arbeiten. An sich eine ganz nette Idee, das zu machen. Denn gerade bei kleineren Firmen, wenn man da schon mal reinguckt, da ist die Infrastruktur nicht immer so, dass wirklich alles denn gut ausgerichtet ist. Und wenn ein neuer Rechner kommt, muss alles neu aufgesetzt werden. Programme müssen neu gekauft werden und sowas. Aus dem Schlamassel ist man raus. Gerade bei kleineren Firmen, ja.
Wie funktioniert denn diese Geschichte denn so in der Praxis? Ich kenne so etwas von Google. Google bietet ja sowas seit Jahren auch an.
Mhm.
Und die Funktionalität ist natürlich gegenüber der, sagen wir mal, richtigen Software auf meinem Rechner deutlich eingeschränkt.
Ja.
Für mich ist das eigentlich bisher immer eine Krücke gewesen. Ich habe ungern damit irgendwas zu tun gehabt. Ist es hier bei Microsoft genauso?
Nein, das ist ein vollwertiges Paket, das dann läuft auf der Maschine. Es wird bloß eben übers Netz gezogen. Die Funktionalität ist wirklich vergleichbar mit dem, was man lokal hat. Es hängt etwas von der Leitung natürlich ab. Bei einer sehr langsamen Leitung hat man eben Komforteinbußen. Was noch dazu kommt, man hat einen Speicher im Netz, 25 GB pro User, für seine Mails, für seine Dokumente. Und der ist dann natürlich auch überall abrufbar. Das ist dann wiederum der Vorteil dabei. Also es ist gegenüber dem, was man von Google Apps kennt oder dieses Google Apps for Business, das 40 € pro User im Jahr kostet, ist es stabiler und komfortabler, jedenfalls in der derzeitigen Phase, die man sieht. Man muss jetzt sehen, das Rollout soll jetzt ja Anfang dieses Jahres noch passieren und soll dann auch in 40 Ländern lokalisiert werden. Man muss mal schauen, wie sich das durchsetzt denn. Aber ich finde, das ist eine gute Idee, gerade für kleinere Firmen, die keine große Infrastruktur machen.
Wie sieht es denn aus mit Datensicherheit? Ich habe ja dann meine Briefe, Dokumente, Tabellen irgendwo herumliegen. Wer garantiert dafür und vor allen Dingen, wie sicher ist das? Wie kann es sein?
Ja, das ist das große Manko, das man einfach nicht weiß. Man hat als Vertragspartner zum Beispiel Microsoft, also schon ein seriöses Unternehmen, auch wenn wir immer über Microsoft schimpfen.
Ja, das hat ja damit nichts zu tun, dass es ein ehrlicher Laden ist, auch wenn teilweise Dinge eben nicht so laufen, wie sie sollten.
Man weiß nicht, wo Microsoft die Sachen lagert. Ein anderer Vertragspartner ist zum Beispiel die Telekom. Die wird das unter einem tollen Namen anbieten. Dynamic Services for Collaboration nennen die das. Und das ist eben das Office 365 unter der Ägide von Telekom. Und die lassen das dann in ihren Rechenzentren laufen. Gut, die Frage ist, wie weit man den Unternehmen dann traut, dass die wirklich seriös sind, dass sie mit den Daten sorgfältig umgehen. Bei der Größe der Unternehmen kann man sich sicher sein, dass sie nicht einfach von heute auf morgen pleite machen und die Daten dann verschwunden sind.
Naja, aber wie war das denn mit Amazon und mit WikiLeaks? Sehr, sehr schnell und so weiter.
Ja, das hat auch dem Cloud Computing einen großen Rückschlag versetzt, Wolfgang, weil Amazon wurde auch immer für seriös gehalten und die lassen sich vor den Karren der Politiker spannen. Man kann von WikiLeaks ja halten, was man will, das ist vollkommen egal. Aber wie kann eine Firma einfach Sachen sperren, Daten sperren, Zugang zu Daten sperren, die denen nicht selber gehören? Und das ist die Gefahr dabei. Mal sehen, wie es bei Microsoft läuft.
Also ein neues Angebot in diesem unübersichtlichen Markt. Danke für die Informationen, Heinz.
Ich bleibe bei OpenOffice.
Vergangene Woche Donnerstag haben sich einige Leute gewundert, die sind nicht mehr an ihre Mails gekommen, Kunden von der Telekom, und da war auch in Twitter einiges los. Aber was war da eigentlich los? Ich glaube, Peter, auch du, Peter Welchering in Kornwestheim bei Stuttgart, auch du hast da Informationen darüber.
Ja, und zwar bin ich über Twitter und auch über einige Mails aufmerksam geworden auf einen Fehler bei T-Online. Zunächst klang der ein wenig schlecht beschrieben. Es haben einige T-Online-Kunden sich gemeldet und gesagt, wir kommen nicht mehr an unsere Mail-Postfächer. Naja, das kann ja mal passieren, können Leitungsprobleme dahinter stecken, was auch immer. Im Verlauf des Donnerstags hat sich dann rausgestellt, seit dem frühen Donnerstag sind tatsächlich Kunden, die einen Firefox-Browser benutzt haben, nicht mehr an das Mail-Center gekommen, weil irgendwelche Skripten dort verbogen waren, nicht mehr richtig liefen. Und als wir das Ganze nachrecherchiert haben, auch ausgetestet haben, stellte sich raus, mit dem Internet Explorer kein Problem, mit Chrome kein Problem, mit Safari kein Problem, aber mit dem Firefox Version 3.0 irgendwas, da gab es Probleme, weil dann die Skripte nicht mehr ordentlich funktionierten. Die Nachfrage bei der Telekom ergab im Callcenter, ja, das Problem ist bekannt, taucht immer mal wieder auf, dauert manchmal eine Viertelstunde, dauert manchmal noch länger, kann man nichts machen. Und inzwischen hatte sich natürlich auch, weil das Ganze seit dem frühen Morgen da war, es ging auf den späten Mittag zu, die Wut der User, die Wut der Kunden von T-Online so ein bisschen aufgeschaukelt. Die Pressestelle konnte da auch nicht so fürchterlich weiterhelfen hier in der Region. Es stellte sich dann per Twitter auch heraus, vor allen Dingen so der Großraum Jedeburg, wo auch immer diese Stadt liegt, ich habe nicht nachgeguckt, muss ich gestehen, und im Südwesten, im Deutsch-Südwest. Davon waren dann eben viele T-Online-Kunden betroffen und die Ausrede der Telekom war nun zunächst mal erstens Benutzerfehler, zweitens, wenn unser Service-Center den Fehler nicht kennt, dann kann er auch nicht existieren und drittens, mein Gott, ihr kommt mal ein paar Stunden nicht an eure Mail, wo ist denn eigentlich das Problem?
Und damit hast du dich zufrieden gegeben?
Nee, ich dachte, naja Mann, da musst du auch mal nachschauen, was denn wirklich dahinter steckt. Und habe dann mal verschiedene Firefox-Versionen, verschiedene Browser-Typen ausprobiert, auch mal nachgemessen, was denn passiert, wie viele Datenpäckchen werden wohin geschickt, die genaue Route der Datenpäckchen mir angeschaut, was passiert, auch mal genau beispielsweise nachgegrabt in der Grafikkarte, was wird denn da wirklich an Bildschirmausgaben ausgegeben, sind noch irgendwelche Skripte, die mit angestoßen werden. Naja, und da ergab sich eben, so wie das Mailcenter aufgerufen wird, und zwar das neue Mailcenter der Telekom, so wie dieses Mailcenter aufgerufen wurde, da hat ein Skript versucht, auf URLs zuzugreifen, offensichtlich Telekom-interne, T-Online-interne URLs, die dann eben im Nirvana endeten. Das Problem habe ich mal mit einem Bekannten bei T-Systems diskutiert. Der wiederum hat mir eine weitere Ansprechpartnerin bei der Telekom genannt und dann zog das Ganze eben seine Kreise. Es kam Freitag früh zu einer Telefonkonferenz mit Technikern, die auch dieses JavaScript-Problem, was es dann letztlich war, auf diese Weise nachvollziehen konnten. Das Problem wurde behoben und ich dachte eigentlich, naja, also es ist nicht so schön, dass T-Online sagt, das Problem kann gar nicht stattgefunden haben, weil wir es nicht kennen. Und zweitens, wir lassen einfach mal einen Tag oder länger ein paar unserer Kunden einfach ohne Mail-Anschluss im Dunkeln oder eben im Regen stehen. Und heute Morgen meldete sich dann tatsächlich noch ein Mitarbeiter des Vorstandsteams der Telekom, also es war ganz hoch inzwischen aufgehängt. Und der wollte im Prinzip von mir eigentlich nur eine Information haben, nämlich mit welchem Techniker ich da in der Telekonferenz gesprochen hätte und welcher Techniker die Unverschämtheit besessen hätte, zuzugeben, hier habe T-Online ein Problem gehabt, weil T-Online eben keine Probleme hatte. Den Namen habe ich ihm natürlich nicht gesagt, aber das ist natürlich schon ein ganz, ganz seltsames Verhalten, vor allen Dingen, wenn man dann, was sich auch noch herausgestellt hat, wirklich nachrecherchiert, diese Ausfälle scheint es sehr, sehr häufig zu geben und viele Kunden fühlen sich dann weder in den Callcentern noch bei anderen Ansprechpartnern irgendwie aufgehoben, da tut sich dann nichts.
Ja. Peter, ich bin froh, dass du den Namen nicht genannt hast, denn der arme Kerl, der hat uns den Kopf kürzer gemacht.
Ja, ich vermute das auch. Ich habe mir auch gefragt, warum man denn unbedingt den Namen wissen will. Die Antwort war dann, naja, schauen Sie mal, wenn Sie als Journalist mit einem Mitarbeiter der Telekom reden, dann sprechen Sie mit einem 120.000 der Telekom. Und das ist dann eine nicht ordentliche Recherche.
Ja.
Ich habe gesagt, naja, also wir haben ja nicht nur mit einem Techniker gesprochen, wir haben ja auch noch was nachvollzogen, wir haben Messungen gemacht. Die Messung kann ich Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen. Ich stelle Ihnen auch gerne mal zur Verfügung, welche Datenpäckchen wir nachverfolgt haben, wie das dann bei Ihnen lief. Ja. Ich stelle Ihnen auch zur Verfügung Mitschnitt, welche JavaScripte wann geendet sind. Das können Sie dann technisch alles von mir haben, nur eben nicht den Namen.
Peter,
aber daran
war der
überhaupt nicht interessiert.
Eine sehr genaue Stoppuhr laufen. Da sind wir jetzt über 5 Minuten gerutscht. Wir müssen Schluss machen wegen der anderen Themen.
Ja, schönen Dank für
so
die Information.
Ja,
okay. Es gibt zurzeit keine sehr guten Nachrichten. Nordafrika scheint zu brennen und der Kollege Back hat mir gerade berichtet, dass er ganz aktuelle Informationen bekommen hat. Kannst du die bitte mal vorlesen, was da in Tripolis passiert?
Ja, also das sind sogenannte Breaking News oder Push News. Die kamen im Moment von NTV direkt vorne aufs iPhone an allem vorbei. Und da heißt es, dass in Tripolis das Regierungsgebäude in Brand steht. Und das mittlerweile wohl heute schon und während der Nacht 60 neue Tote in Libyen zu verzeichnen waren. Das geht da ganz schön zur Sache. In den Nachrichten habe ich zum Teil gehört, dass der Gaddafi schon abgehauen sei nach Argentinien. Das habe ich allerdings noch nicht bestätigt gefunden.
Aber sein Sohn ist ja jetzt noch da. Ja. Muss der jetzt da die Kohlen aus dem Feuer holen, oder?
Wenn er das kann. Ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Ich glaube, das wird sowas Ähnliches werden wie in Ägypten. Man wird da keine Ruhe lassen, wenn jetzt schon wieder Tausende unterwegs sind in Tripolis. Und das wird keine Ruhe geben.
Ich habe heute Morgen Nachrichten bekommen, persönliche Nachrichten aus China. Dort ist die Spannung auch sehr, sehr, sehr hoch und vor allen Dingen auch die Behörden und die Regierung liegen auf der Lauer. Der Einsatz von Geheimpolizisten, auch in Zivil, ist massiv heraufgefahren worden. Zum Beispiel in Internetcafés mit WLAN, da wird kontrolliert von Zivilpolizisten, die Leute, die ein solches Café betreten, auch wenn sie dann nur etwas trinken wollen, die müssen sich ausweisen. Die Clubcomputer, die diese Leute dabei haben, die werden zum Teil kontrolliert, zum anderen Teil sogar konfisziert. Und man ist also extrem nervös. Man lässt das laufen in China unter dem Begriff Harmonisierung. Und wenn dann alles gesetzeskonform ist, dann ist alles harmonisch. Also Ich meine, es wäre natürlich zu wünschen, dass auch in China mehr Freiheit Einzug halten würde.
Wolfgang, du weißt, dass wir seit 1998 auf dem Index stehen. In China?
Ja, wir sind aber seit einigen Monaten, 2-3 Monaten wieder in China mit dem CC2 zu erreichen gewesen. Diese Meldung habe ich auch, ich glaube, Ende vergangenen Jahres bekommen, dass wir wieder frei sind. Mal sehen, was jetzt geschieht, wenn wir uns nun wirklich ehrlich, aber dennoch kritisch gegenüber dem Regime da äußern. Denn an Menschenrechten gebricht es in China natürlich ganz, ganz mächtig. Meine einzige Hoffnung ist, dass dort es nicht auch zu Revolten, zu Toten und Verletzten kommt, aber dass das Regime da noch etwas mehr tun muss für sein eigenes Volk, das ist, glaube ich, unbestreitbar.
Dann wird es brodeln, ich glaube das schon. Mhm. Denn sobald die Leute statt des Fahrrads ihr Moped haben und nachher ihr Auto haben, dann geht das Ganze weiter. Dann lassen die sich nicht mehr so gängeln.
Ja, und das wird ja mittlerweile alles eingeschränkt. Es explodiert ja alles in China. Es ist ja nicht nur die Umweltverschmutzung, die Luftverschmutzung, auch die Einschränkung, dass nur noch Leute Autos kaufen dürfen, die auch in dieser Stadt wirklich wohnen und dass man da von außen nicht mehr rein kann und so. Ob man diese Probleme alle in den Griff bekommt, das ist eigentlich gar nicht mehr abzusehen, dass es möglich ist.
Also wenn ich sehe, ich brauchte ein Headset, das hatte ich vergessen von zu Hause mitzunehmen hier für Skype. Dann habe ich schnell im Internet geguckt und habe erst nachher, nachdem ich bestellt hatte, habe ich gemerkt, das Ganze kommt ja aus China. Und da habe ich für 2,99 Euro ein komplettes Headset mit Mikrofon und mit Dingsbums da oben im Ohr bestellt und mit PayPal bezahlt und dann habe ich gesehen, dass es 7 bis 14 Tage Lieferzeit hatte. Das war letzten Montag. Und am Samstag war es schon da.
Das ist Wahnsinn.
Also, das ist Wahnsinn. 2,99 Euro, wo man bei uns bestimmt 15 Euro dafür zahlt. Das wird noch ganz große Konsequenzen.
Aber überleg mal, unsere Hardware- und unsere Softwareentwicklung der letzten 2 Jahrzehnte, die haben ja so etwas erst möglich gemacht. Nicht nur, dass du dein Headset in China kaufen kannst, nicht nur, dass du über ein amerikanisches Unternehmen wie PayPal das bezahlen kannst. Ja. Die ganze Logistik, die dahinter steckt, das ist die eine Sache. Das andere, was da in Nordafrika passiert, auch in China, das ist auch nur dieser technologischen Entwicklung
das Internet,
geschuldet.
Das ist Twitter und so blöd wie ich Twitter finde, so gut kann es in solchen Situationen sein.
Twitter, Facebook, alle diese Sachen. Ja, und das Internet sowieso, allgemein. Natürlich auch Mobilfunktelefone, die Kommunikation auf allen Ebenen macht so etwas erst möglich. Die Menschen haben die Möglichkeit, sich zu informieren, haben die Möglichkeit, sich abzusprechen, haben die Möglichkeit, sich zu organisieren. Und die Staaten schränken das ein, weil sie einfach Angst davor haben. Angst davor, dass Menschen sich verbünden gegen ihre ausbeuterischen Systeme, die dann das Geld aus dem Land bringen und naja.
Aber du siehst, in Ägypten hat es nichts genutzt, auch wenn man das Internet abgeschaltet hatte, recht raffiniert abgeschaltet hatte. Der Mubarak musste weg. Er musste weg, er musste den Millionen weichen.
Also meine Hochachtung gilt natürlich diesen Leuten, die sich gegen das Regime, gegen die Gewalt aufgelehnt haben und ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leib und Leben. Herzlichen Glückwunsch zu dem, was wir erreicht haben. Aber das ist eben die Technik, die das überhaupt möglich gemacht hat. Die macht es auch möglich, dass wir Plagiate erkennen, ja?
Das ist richtig. Ne? Das war ja völlig unbekannt, dass man, na früher war es unbekannt, dass man so viel kopieren konnte, so einfach das Copy-and-Paste-Syndrom, das Google-Copy-Paste-Syndrom. Und da musste man damals alles noch mit der Schreibmaschine abtippen oder mit schwer über Matrizen arbeiten, um Kopien herzustellen. Das hat sich natürlich alles geändert und man kann heute eine Kopie vom Original nicht mehr unterscheiden. Das ist ja auch etwas Neues.
Ja, ein Bit ist ein Bit und das kann man nicht wiedererkennen, von wem es ursprünglich gestammt hat. Das wird wahrscheinlich einiges ändern bei Dissertationen, aber wohl auch nicht nur da, sondern die Copyright-Jäger werden jetzt wohl richtig wach geworden und scharf geworden sein.
Ja, und da gibt's ja so eine Seite, die heißt Gutenblack bei unserem Verteidigungsminister. Da berichtet man jetzt, man hätte 270 Plagiate gefunden, 270 Seiten gefunden, die irgendwie abgeschrieben wären. Ob's so stimmt, muss man abwarten. Aber das wäre natürlich schon eine ganze Menge, mein lieber Freund.
Ja, es ist nur die Frage. Ein Plagiat ist ja nur dann ein Plagiat, wenn du die Quelle nicht angegeben hast. Ja. Aber eine Dissertation besteht ja aus möglichst vielen Originalzitaten, sonst taugt sie ja nichts. Denn damit dokumentiert man ja, dass man auf festen Füßen steht mit seiner Arbeit. Aber Ich denke, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Wir wollen auf unseren Shop hinweisen. Schauen Sie mal rein, Herr Back. In Garmisch.
Den Daumen hoch.
In Garmisch, den Daumen hoch, ja. Und hier in Köln. Und tschüss.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. Das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audiosondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des E-Crime-Business.